ist die Lage? Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meier.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker, also Barkeeper, Bäckerinnen oder Bürgermeister, knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an.
Unser Werbepartner, der das diese Woche möglich macht, ist Bäderland. An 28 Standorten in Hamburg und Umgebung genießen Sie Wasserspaß und Entspannung für Groß und Klein. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
Heute befrage ich die ehemalige Bundestagsabgeordnete und Bundesvize der FDP, Katja Suding. Ahoi Katja.
Ahoi Lars, moin.
Liebe Katja, du hast ein Buch geschrieben. Viele Journalistinnen haben diesen Traum, scheitern aber an der richtigen Idee oder aber an der Hürde, so viel zu schreiben. Die Idee war bei dir relativ klar. Wie hast du die Menge geschafft?
Das floss tatsächlich aus mir raus. Also ich glaube, ich habe das gebraucht. Nach 11 Jahren Vollzeit-Hardcore-Politik bin ich ja ziemlich radikal in ein neues Leben gegangen, ohne Politik. Das fühlt sich schon an wie eine Vollbremsung. Und das dann nochmal in so einem Buch zu verarbeiten, war wirklich schön für mich. Ging also total easy. Und ich wusste, dass es ganz viele Menschen interessiert, weil so ein Umbruch, etwas Neues zu machen, ich glaube, das haben jetzt, insbesondere seit Corona, ganz, ganz viele Menschen, die sich echt fragen, bin ich hier noch richtig, soll ich was anderes machen? Und darüber habe ich auch geschrieben, eben aus meiner Perspektive.
Wo kam denn bei dir der Punkt? Du hast ja gesagt Vollbremsung. Wann kam denn der Punkt, wo du diese Vollbremsung hingelegt hast?
Das war ja schon ein Jahr vor der Bundestagswahl. Hatte ich mir schon intensiv monatelang Gedanken gemacht, will ich noch mal 4 Jahre weitermachen, will ich das nicht? Und habe dann, nachdem ich intensiv noch mal geguckt habe, was ich eigentlich mit meinem Leben machen möchte, mich dann dazu entschieden, nach 11 Jahren was anderes zu machen. Also ich habe das ein Jahr vor der Bundestagswahl kommuniziert und bin seitdem echt happy.
Das Buch heißt Reißleine, wie ich selbst mich verlor, wie ich mich selbst verlor und wiederfand. Das sind ja 3 Zeitpunkte im Grunde, ne? Also du musst ja erkennen, dass du dich selbst verlierst, dann hast du die Vollbremsung gemacht und dann findest du dich wieder. Kommen wir mal zum ersten Punkt. Wann hast du denn das erste Mal das Gefühl gehabt, oh Gott, bin ich das jetzt eigentlich? Noch.
Also das hatte ich eigentlich von Anfang an, dass ich immer wusste, okay, ich liebe, was ich tue, ich will Politik machen, aber ich wusste immer, das ist echt mit Härten für mich verbunden, so die Öffentlichkeit, der Druck in der Partei, dass viele weg sein. Das war schon immer nicht ganz einfach für mich. Ich habe das aber, weil ich so geliebt habe, viele Jahre gemacht, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ich muss mich so abkapseln von allen, damit ich diese Nebenwirkungen, diese Unerwünschten überhaupt aushalten kann, damit ich meinen Job machen kann, dass ich irgendwann gar nicht mehr wusste, wer ich überhaupt noch bin. Also da habe ich mich verloren. Dann habe ich mich entschieden, aufzuhören, was anderes zu machen. Und dann habe ich mich Stück für Stück wiedergefunden. Und das ist ehrlicherweise ein Prozess, der immer noch andauert.
Du bist ja im Grunde bist du ja auch richtig da reingeschossen in die Politik, weil es damals eine sehr legendäre Kampagne gab. Der gelbe Regenmantel ist, glaube ich, vielen tatsächlich noch in Erinnerung mit dir auf den Plakaten. Jetzt hast du ja vorher als PR-Beraterin gearbeitet. Das heißt, du wusstest ja so ein bisschen, was so mit Öffentlichkeit irgendwie so auf dich zukommt. Hat dir das ein bisschen was gebracht oder war das doch ein ganz anderes Gefühl?
Das ist völlig was anderes, wenn man selber in der Öffentlichkeit steht. Also ich wusste natürlich, wie die Mechanismen der medialen Öffentlichkeit funktionieren. Und das war sicherlich auch gut, es zu verstehen. Aber es ist ein komplett anderes Spiel, wenn man da selber steht und wenn man auf einmal selber von Menschen gejagt wird und ständig ein Mikrofon und Kamera auf eingerichtet ist. Menschen sich auch extrem fürs Privatleben interessieren, wie es bei mir auch der Fall gewesen ist. Und man selbst einfach eine öffentliche Person wird. Das ist schon, also ich musste mich da sehr dran gewöhnen und habe es bis zum Schluss auch nicht wirklich geschafft, es zu mögen.
Wie hast du denn deine Mitmenschen geschützt, beispielsweise? Also wenn immer eine Kamera auf dich gewendet ist, dann kriegst du auch die Kinder und so weiter mit. Hast du da so eine Trutzburg aufgebaut, sozusagen?
Also was die Kinder, als sie noch, inzwischen sind sie erwachsen, ja. als sie noch klein waren, gab es die ganz klare Ansage, dass sie auf keine Fotos oder auch keine Videos dürfen. Daran wurde sich auch gehalten. Allerdings wurde ich so, was mein sonstiges privates Leben angeht, ganz schön gejagt. Und da musste ich immer jonglieren zwischen, was gebe ich lieber von mir aus preis, damit ich das kontrollieren kann, wo schütze ich mich. Das war also ein ständiger, ein Ritt auf der Rasierklinge, ja, ein Akt auf dem Drahtseil. wie auch immer.
Ja.
Ja.
Jetzt ist ja die Öffentlichkeit die eine Sache. Die Machtspielchen in der Politik, gerade natürlich auch zwischen Männern und Frauen, wo Frauen sich tatsächlich noch an vielen Stellen durchsetzen müssen, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, ist ja dann doch nochmal ganz was Eigenes. Du hast ja viele Türen tatsächlich auch aufgemacht. Wo hast du denn die Kraft dann hergenommen, wo du am Anfang ja schon echt geschwächt wurdest durch dieses durch den rasanten Umgang?
Ja, ich war da wie in so einem Sog, weil ich ja wirklich echt mit Begeisterung Politik gemacht habe. Ich fand das großartig, gewählte Abgeordnete sein zu dürfen, das machen zu dürfen. Und da habe ich wirklich meine gesamte Energie, und ich habe, glaube ich, eine Menge Energie, einfach da reingesteckt, um den Job gut zu machen. Ich hatte ja auch keine Erfahrung, keine parlamentarische Erfahrung. Mein Landesverband in etwas ruhigeres Fahrwasser zu bringen, das war ja nicht ganz einfach, da auch durchzusetzen. Da habe ich schon sämtliche Energie, die ich da hatte, aufgewendet, vielleicht auch mehr als gut war. Am Ende war es ja auch erfolgreich, aber es hat mich eben auch zermürbt, und ich habe auch festgestellt, dass ich Dinge vermeintlich oder tatsächlich tun musste, die ich eigentlich gar nicht tun will. Also diese harten Kämpfe, die man ausfechten muss in Parteien, die bin ich ja auch selber gegangen, aber das widerstrebt mir, das ist nicht mein Naturell, und ich bin froh, dass ich da raus bin.
Bereust du den Gang nach Berlin? Hättest du nicht lieber noch so ein bisschen so nebenberuflich hier ein bisschen Hamburg gemacht? Wäre das besser gewesen?
Nein, das war alles richtig. Ich wollte ja auch nach Berlin. Ich war ja Teil des Teams, das nach 2013, als wir damals aus dem Bundestag flogen, den Wiederaufbau mit Christian Lindner und Wolfgang Kubicki und anderen mit organisiert hat. Das war schon eine großartige Zeit. Das habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Und da war Berlin auch nur folgerichtig. Und das waren auch 4 schöne Jahre. Und ich würde da überhaupt keinen einzigen Tag missen wollen. Das war alles genau so richtig. Es war aber dann auch genauso richtig, nach 11 Jahren zu sagen, jetzt mache ich was anderes.
Jetzt hat dich das fortlaufend geschwächt. Was sind denn tatsächlich so positive Aspekte gewesen? Also auch unabhängig vom Politikmachen, die große Liebe dazu. Gab es so Nebeneffekte, wo du gesagt hast, ach, das war eigentlich auch ganz schön, eigenen Fahrrad zu haben, Bahncard 100 oder irgendwelche anderen kleineren Details?
Ja, klar, das ist alles, das sind Annehmlichkeiten, aber ich habe mir auch damals Gedanken gemacht, so wie ist denn das eigentlich ohne? Habe aber dann ja jetzt den Praxistest gemacht. Ich kann sehr gut ohne Fahrer und ohne Bahncard 100 leben. Also es gibt auch ein Leben danach, und das ist sehr, sehr angenehm. Nein, aber ich habe natürlich viele tolle Menschen getroffen. Das bringt die Politik mit sich. Also in der eigenen Fraktion, in anderen Fraktionen, aber auch rundherum. Also das waren letztendlich, Lars, wir haben uns auch durch die Politik kennengelernt.
Oh ja,
So, also das sind schon ganz, ganz tolle Menschen, die ich kennenlernen durfte, mit denen ich sprechen durfte, die ich auch jetzt, wo ich jetzt noch Kontakte pflege. Also da war auch vieles, vieles gut.
Du hast ja gesagt, dass dieser Prozess des Sich-Wiederfindens immer noch im Gange ist. Das heißt, es hört sich ein bisschen so an, als wäre das Buch auch so Teil einer Therapie gewesen.
Ja, ein Stück weit ist es tatsächlich gewesen. Also so zurückzublicken, mit ein bisschen Abstand auf die Zeiten, da auch nochmal zu gucken, wie war das eigentlich, Zusammenhänge erkennen, das konnte ich damals gar nicht. Da war ich so in diesem Tunnel, so in diesem Film, da hätte ich gar nicht sagen können, was da eigentlich passierte. So, aber mit ein bisschen Abstand konnte ich das schon und habe da auch vieles verarbeitet. Also tat mir sehr, sehr gut. Und jetzt versuche ich auch diesen Schutzpanzer, den ich mir zulegen musste, um vieles von dem einfach auszuhalten, mit dem ich eigentlich als Mensch gar nicht klarkam, den jetzt auch wieder loszuwerden. Und Risse hat dieser Panzer auch schon bekommen. Also ich bin jetzt schon dabei, mich wiederzufinden, und auch da schon ein ganzes Stück auf dem Weg gegangen.
Wenn das Buch nicht nur für dich ist, für wen ist es denn sonst? Für welchen Personen rätst du denn, dieses Buch mal zu lesen, um an deinen Erfahrungen vielleicht zu wachsen?
Also es ist sicherlich ein Buch für alle Menschen, und davon gibt es viele, habe ich durch viele Gespräche erfahren, für Menschen, die an einem Punkt ihres Lebens sind, wo sie sich Gedanken machen, was will ich mit dem Rest meines Lebens anfangen? Will ich nochmal was anderes machen, jobmäßig, privat, wie auch immer? Wie erkenne ich überhaupt, ob ich das möchte und was ich möchte? Habe ich den Mut, das zu tun? Das ist jetzt nicht der klassische Ratgeber, aber es ist doch, glaube ich, liefert viele Impulse, wie so ein Prozess funktionieren kann, wie er bei mir funktioniert hat und was man da machen kann, um sich da wiederzufinden.
Wie hat das denn jetzt am Ende praktischerweise funktioniert? Also die Annehmlichkeiten weggeschnitten, die Öffentlichkeit, der tägliche Stress, möglicherweise auch widerwillig Sachen zu machen, die man nicht machen will. Da gibt es ja wahrscheinlich auch ein bisschen Verlustängste, ne? Also Verlust von Bedeutung und Macht. vor allen
Dingen. Ja, das sind Ängste, die ich auch hatte im Vorfeld meiner Entscheidung. Ich thematisiere das auch ganz offen, wie ich mir Gedanken gemacht habe, ja, stürzt man vielleicht vom Regen in die Traufe? Wie ist das eigentlich auch wirtschaftlich? Also es ist ja nicht so, wie manche Menschen denken, dass man Mitte 40 aus einer Legislaturperiode Bundestag geht und finanziell versorgt wird. Dem ist überhaupt nicht so. Also ja. Ich bin nicht vermögend und ich muss mich finanzieren und meine Kinder versorgen, mich selbst. Und das tue ich jetzt auch. Und ich habe wieder neue berufliche Projekte gefunden und wusste ja aber auch vorher nicht, wie das laufen würde. Also ich hatte ja keine Ahnung, was danach kommt. Ich hatte ja kein Angebot, weswegen ich aus der Politik gegangen bin. Ich bin ja erstmal ins Nichts gegangen und habe mich dann aber einfach geöffnet, habe gesagt, das Universum wird schon für mich sorgen, habe mich dem Fluss des Lebens hingegeben und dann kamen auch schöne Angebote, Gespräche, die ich geführt habe und jetzt führe ich ein ganz schönes, normales Leben und bin einfach happy, ohne 16-Stunden-Tage und ohne viel Druck.
Welchen Blick entwickelst du denn auf die derzeitige Politik? Also Stichwort Landesgruppe Hamburg ist ja ein bisschen durcheinander geraten gerade. Machst du da noch einen Kopf drum oder sagst du, boah, ist mir genauso egal, was bei den Linken los ist? Eigentlich so schnell kannst du ja nicht abschneiden, ne?
Nein, egal, ist mir gar nichts. Ich bleibe ja ein politischer Mensch, bin ein politischer Mensch und verfolge das, was in Hamburg passiert, aber was natürlich auch im Bund und darüber hinaus passiert, sehr, sehr aufmerksam. Ja, das lässt mich natürlich auch jetzt nicht los nach all den Jahren. Das ist ja klar.
Hast du da eine Meinung zu? Wie man mit den Julis da umgeht?
Ja, das ist immer doof, wenn man so als ehemalige Landesvorsitzende dann seinen Nachfolger in dem Team da Ratschläge erteilt. Aber natürlich wünsche ich mir, dass es genauso harmonisch weitergeht, wie das in den letzten Jahren auch unter mir der Fall gewesen ist. Und wünsche, dass man sich da zusammenrauft und die Aufgaben anpackt, die da liegen. Das sind ja eine ganze Menge. Und dazu braucht es eine starke FDP, einen starken Landesverband, der da auch in vielen politischen Punkten dem Senat auch Kontra geben kann.
Ja. Wir kommen zur Top 3, liebe Katja. Und ich habe gedacht, was auf jeden Fall zum Seelenheil ja auch beitragen kann, sind schöne Restaurants, wenn man einen schönen Anlass hat, wo man dann essen geht. Und deswegen würde ich gerne von dir wissen, wo gehst du denn sehr gerne essen, wenn es mal ein bisschen was Besonderes sein soll oder was Schönes sein soll? Was ist da Platz 3?
Platz 3 würde ich sagen, ich gehe gern ins Vegan House am Mühlenkamp. Ich bin Vegetarierin und da weiß ich einfach, da kann ich alles auf der Karte essen, schmeckt immer gut und ist mal garantiert vegetarisch.
Das ist wirklich ausgesprochen lecker, das sage ich auch als Fleischesser. Da gehe ich auch sehr gerne hin. Da gibt es ja mehrere Häuser, also nicht nur
in Winterhude. Ja. Genau, gibt es auch in Amtsbüttel, glaube ich, und in anderswo.
So, Platz 2.
Das ist das Palazzo hier bei mir um die Ecke an der Roten Baumchaussee. Ja. Schöner Italiener.
Klassiker.
Bin ich gerne. Einfach gutes, leckeres Essen. Nette Menschen im Service-Team. Mache ich gerne. Und ich kann zu Fuß hingehen von meiner Stadtwohnung aus.
So, Platz 1.
Platz 1 ist bei mir immer noch das Hügge in Flottbek. Ich habe ja lange im Hamburger Westen gewohnt und ich liebe das Hügge. Das ist einfach schön. Im Winter am Kamin, im Sommer kann man draußen im tollen Garten sitzen. Da bin ich richtig gerne. Sitze auch gerne an der Bar, einfach nur mal einen Drink und vielleicht was Kleines zu nehmen. Toller Laden.
Und ausgesprochen toller Tipp. Und man muss jetzt mal gucken. Ich weiß gar nicht, der hat es ja gebrannt. Ich weiß gar nicht, wie sehr es gebrannt hat, ob die jetzt weiterhin erstmal aufhaben oder nicht. Aber das kann man ja der aktuellen Tagespresse entnehmen.
Definitiv.
So, liebe Katja, ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Buch Reißleine. Und ich weiß nicht, gibt es noch Lesungen hier in Hamburg? Willst du noch Werbung für irgendwas machen? Wann kann man dich mal wieder öffentlich sehen?
Also ich habe schon ein paar Lesungen gemacht, aber es wird sicherlich noch was geben. Das ist ja immer so, dass man das nicht selber organisiert, sondern man wird von Buchhandlungen oder anderen dazu eingeladen. Und da tut sich immer noch einiges.
Na, ich hoffe sehr.
Ich würde mir das gerne
mal anhören.
Ja.
Liebe Katja, ich sage Ahoi und alles Gute.
Ahoi, Lars. Alles Gute. Tschüss.
Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.